Happy Shooting, Folge 928. Ich schlag ins Horn. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Villa Workshops.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, moin.
Moin, ich entdecke hier gerade.
Abgelenkt. Ja, können wir dann jetzt anfangen? Ja, selbstverständlich.
Tut mir leid.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So schaut's aus. Ist jetzt da?
Ich bin jetzt voll da. Vollständig da. Es ist der 27. Januar 2026. Ich bin Chris.
Ich bin Boris.
Und wir sind Happy Shooting und reden über Fotografie. Dienstags live, also heute zum Beispiel, donnerstags dann in der Konserve auf happyshooting.de oder im Podcast-Player eurer Wahl. Und heute gibt's wieder bunte Themen für euch und unter anderem eure Fragen, eure Inputs und so weiter. Da haben wir so einen kleinen Feedback-Kanal, happyshooting.de/hi. Und da kommen immer schöne, lustige Sachen rein. Zum Beispiel hat der, jetzt muss ich hier was scheren. Moment, wie schere ich denn jetzt hier? Das ist, weißt du, Technik, ne? Technik. wir hatten Fragen zu diesem Foto von Wassererpel. Du erinnerst dich an die letzte Aufgabe.
Mit der Kamera am Hinterkopf.
Bild mit der Kamera am Hinterkopf und da schreibt Rolf, der das gemacht hat. Kleine Ergänzung zum Gewinnerbild. Wassererpel, Folge 927. Das Ganze ist ein Selbstporträt. Also, ne, wir sehen hier Personen mit Rollkragenpulli und Bauhelm auf und vorne und hinten so eine Rückfahrkamera dran und vorne noch ein Display, in das die Person reinschaut. Wollte eigentlich auch die Kamera mit drin haben. Ja, wir hatten uns beschwert, dass die Person, die es fotografiert, nicht zu sehen ist. Jetzt ist auch klar, warum, weil da war keine Person, die es fotografiert hat. Wollte eigentlich auch die Kamera mit drin haben, war aber eben nicht so einfach hinzubekommen, weil eine Hand Tablet, andere Hand Handy für den Auslöser. Okay. Du siehst also, das Bild ist mit Fernsteuerung geschehen.
Also er zielt mit der Hinterkopfkamera schon auf die fotografierende Kamera und wollte das wahrscheinlich vorne dann im Tablet zeigen, aber das hinzuzirkeln dann mit Schärfentiefe und dass man es auch noch sehen kann.
So wird das alles gewesen klar sein. So wird das gewesen sein.
Ich hatte erst gegrübelt, wie Selbstporträt mit der Kamera am Hinterkopf vom Spiegel oder wie? Nee, aber dann war da noch eine Kamera mit Auslöser
da
dann in
dann
der anderen
noch
Hand.
Eine Kamera, genau.
Verstehe.
dann haben wir von Arne ein Bild, also Bild des 2025, euer Lieblingsbild. Mhm. Und Arne schreibt, mein Bild des Jahres 2025, ich weiß, es ist kein Foto. Ich zeig's gleich. An dem Bild habe ich aber trotzdem im Laufe von mehreren Monaten immer wieder gesessen. Jetzt hängt es als Poster ausgedruckt und gerahmt im Büro neben einer Weltkarte. Zur Geschichte, es gab im Jahr 2015 das Kunstprojekt Roads to Rome. Das war eine Visualisierung von fast 500.000 Startpunkten und die Wege nach Rom.
Kann ich mich sogar daran erinnern, das habe ich irgendwo gesehen.
Genau. Derzeit habe ich mir schon gedacht, dass ich so eine Karte auch erstellen möchte, allerdings mit dem Ziel meine Haustür und nicht Rom.
Ah.
In 2025 habe ich mich dann hingesetzt und das Projekt für mich selbst zu erstellen. Er erklärt dann, was er gemacht hat und wie das schwierig war und so weiter. Also letztendlich hat er ein Bild gemacht, wo er so eine Karte gemacht hat, wo also quasi von allen möglichen Punkten aus die Straßen verfolgt werden per Linie zu ihm nach Hause. Und wenn die sich dann quasi verdoppeln, so wie Flüsse, die zusammenfließen, wird das natürlich dicker. Und das sieht jetzt eher aus wie so ein, wie was Organisches, ne?
Ja, also, wie so ein Adernsystem oder so.
Blutgefäße wären oder sowas.
Ja, genau.
Also auch nicht ganz uninteressant, finde ich.
Aber jetzt erklärt sich das, woher ich das kenne. Also wenn es dieses Roads to Rome, wenn dieses Kunstprojekt war, das habe ich mit Sicherheit irgendwo in einem News-Ticker gesehen, das Bild. Und als ich dies hier gesehen habe, habe ich gedacht, das erinnert mich an was. Aber dann alles klar. Und das ist faszinierend, weil also er erklärt ja eben auch diesen technischen Prozess und das ist ja quasi wie eine Routenberechnung auf einer Straßenkarte, aber eben nicht eine, sondern Tausende. Und wie du schon sagst, man muss ja dann auch gucken, wenn sie sich wieder treffen, dass man es dann kräftiger macht und so weiter. Und er musste dann auch noch Speicher aufrüsten, weil dann irgendwann der Speicher ausgegangen ist. Sagenhaft.
Ja, also es ist ein interessantes Projekt, aber hat mit Fotografie natürlich erstmal gar nichts zu tun. Aber
ja, aber es ist das Bild, ne? Das ist auch Bild 2025 von Arne und faszinierende Arbeit, die dahinter steckt. Sehr, ja.
Er schreibt dazu, seine Frau sagt, es sieht aus wie ein Schleimpilz. Er findet, es sieht eher aus wie eine Lichtenberg-Figur. Und das könnt ihr jetzt auch mal nachgucken, was das ist. So,
ich
dann haben wir noch.
Ich finde, das sieht aus wie unter der Haut. So.
Sehr schön. Dann haben wir von Jörg noch eine kurze Frage. Hi, könnt ihr den Podcast nicht als Video auf Spotify laden? So könnte man immer, wenn etwas gezeigt wird, kurz das Handy rausholen und nachgucken, wovon ihr gerade redet. Ansonsten kann ich nur sagen, super Podcast, weiter so.
Dankeschön.
Danke für das Lob, Jörg. Und die Frage kriegen wir tatsächlich, was Spotify angeht, zum ersten Mal, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir so eine Frage kriegen. Das Ding ist nur, neben Spotify gibt es ja noch alle möglichen Plattformen und wir bedienen mit Audio schon eine ganze Menge. Wir bedienen mit Video zwei Plattformen, also YouTube und Twitch. Und es ist jedes Mal nochmal extra Arbeit, und zwar händische extra Arbeit, sowas noch auf eine neue Plattform hochzuladen. Und der Podcast hier macht eh schon eine Menge Arbeit, also wird das wahrscheinlich nicht passieren. Tut uns leid.
Auf absehbare Zeit nicht.
Auf absehbare Zeit. Wenn das mal irgendwie total simpel wird und hier Restream sagt, ne, dann packt man das auch noch auf Spotify hoch, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber in dem Moment, wo das nochmal irgendwie komprimieren und zusammenschneiden und XYZ und dann hochladen, Upload und so. Das ist auch eine riesen Datei, ne? Also so eine Podcast-Videodatei mit 1,5 Stunden, das kann schon mal einige Gigabytes ausmachen. Das ist nicht ohne. Also muss halt auch irgendwie über die Leitung und so weiter. Ist ein schwieriges Thema. Na gut.
Auf absehbare Zeit nicht, genauso wenig, wie wir irgendwelche Bilder in die Kapitelmarken klatschen werden. Das wäre tatsächlich auch viel händische Arbeit. Und am Ende sieht man in vielen Podcatchern die Bilder nicht. Und wenn man sie sieht, nur in einer beschränkten Größe, ja, und kann nicht zoomen.
Aber die Frage ist nicht schlimm, weil das ist ja tatsächlich, die meisten Leute wissen halt auch nicht, was alles dahinter steckt, so einen Podcast nicht nur aufzunehmen, sondern ihn auch wirklich an vielen Ecken zur Verfügung zu stellen und so. Da ist einfach richtig Arbeit dahinter.
Ich finde die Fragen und das Feedback vor allen Dingen gut, weil
klar,
wenn jetzt irgendwie Tausende sagen, ja, aber wenn, das wäre schon richtig geil, weil ich da eigentlich nur bin, dann kann das ja auch Entscheidungen beeinflussen. Und wenn alle sagen, naja, Twitch brauche ich eh nicht, aber bei Spotify bin ich ständig, dann könnten sich ja auch Entscheidungen verschieben. Also von daher, wenn richtig, ihr irgendwie, wenn ihr das irgendwo vermisst oder so, gebt gerne das Feedback. Und dann werden wir gucken, wie sich das entwickelt.
So, und dann last but not least, wir haben immer wieder mal jetzt auch wieder einen Post, also ein Hi-Kommentar bekommen, wo jemand einen Link postet und dazu schreibt, das könnte euch interessieren. Das war's dann. wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich habe es jetzt nochmal also wenn ihr auf happyshooting.de/hi geht, seht ihr es oben nochmal ein bisschen deutlicher. Links, wo nicht dran steht, worum es geht. Das ist immer sehr schwierig, weil wir müssen da Zeit reinstecken, das nochmal genau durchgehen und dann überhaupt erstmal überlegen, was meint die Person vielleicht damit. Oft ist das für die Person sehr offensichtlich, für uns aber dann gar nicht. Und dann müssen wir uns ein komplettes Video angucken oder sowas. Also das ist schwierig, das ist auch nicht wirklich einfach zu leisten. Deshalb habe ich es nochmal oben auf happyshooting.de/hi ganz konkret nochmal hingeschrieben.
Vor allem, wenn der
schreibt bitte immer eine kurze Beschreibung dazu, ja, um was es geht, wenn ihr uns einen Link schickt. Immer.
Denn der Kontext fehlt, ist es eben auch deshalb schwierig, weil, wie Chris schon sagt, wir müssen uns das dann alles angucken. Und wenn ein Kontext dabei steht, dann kann man mir so auch sagen, okay, das Thema haben wir jetzt gerade nicht dran, das machen wir dann nächste oder übernächste Woche, dann brauche ich es mir jetzt nicht angucken. Und ansonsten ist man halt erstmal beschäftigt mit einer halben Stunde Videos gucken. Das
und da reicht auch schon ein halber Satz. Hier, guckt euch das mal an, da hat einer eine Kamera aus Spaghetti gebaut oder so. Und dann reicht das schon aus, dann ist es schon klar. Oder Stracciatella-Eis. Keine Ahnung, woraus man so.
Eine Kamera aus Stracciatella-Eis. Leute, macht mal.
Hier ist zu lichtdurchlässig, muss Schoko sein. Dunkle Schoko.
Ich will sie essen, keine Fotos damit machen.
Gut, also, ja, ich hab's nur noch mal reingeschrieben.
Wär super. Ihr schafft das. Ich zähle da auf euch.
So, dann. Heute ist der 27. Übermorgen. Am 29. geht unser Villa-Workshop online los.
Jawohl.
Fotografie ohne Technik. Und das war vielleicht ein interessanter Ritt, das alles so fertig zu bekommen, dass dann auch der Discord, weil ich benutze einen Discord dafür, zumindest jetzt vorläufig mal, dass der Discord auch als Learning-Plattform, als Webinar-Plattform quasi funktioniert, ne? Weil du musst ja irgendwie zum Beispiel Bilder. Wo posten die Leute die Bilder hin? Natürlich sinnvollerweise im Discord, weil da sollen sie auch diskutiert werden. Mhm. Aber wie kriegst du dann diese Bilder wieder runter von diesem Discord? Weil ich möchte ja nicht irgendwie 2 Tage Bilder einzeln anklicken, runterladen und so. Mhm. Okay. Das muss ja irgendwie, muss das ja funktionieren. Ich habe es jetzt gelöst über einen Bot. Da ist jetzt ein Bilderbot, so heißt der, und der kann auf Kommando quasi aus einem Kanal die Bilder runterladen. Das heißt, ich habe jetzt eine Möglichkeit, das Ganze wirklich so inklusive zumindest der Bildbeschreibung mir auf die Platte zu holen und dann von hier aus wieder über eine andere App zu sharen. Also das funktioniert tatsächlich ganz interessant. Dann, wie organisiert man sowas? Also den Discord so hinzutrimmen, dass der dann auch insgesamt gut funktioniert. Das geht tatsächlich nicht schlecht über die Kanäle. Also wer Discord nicht kennt, das ist wie ein Slack im Prinzip. Das heißt, es wird dann für jede Woche so einen Upload-Kanal geben für die Bilder. Woche 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Wo dann die Bilder für diese Woche zu Hause sind. Was gibt's noch? Ein Support-Forum, also eine FAQ, aber mit Diskussionsmöglichkeit für einzelne Punkte. Kanal für die Selbstvorstellung, also das, was wir eigentlich ja immer am Anfang von Workshops machen, dass die Leute sich erstmal vorstellen, das haben wir jetzt quasi in einen eigenen Channel ausgelagert. Es gibt die Villa-Leinwand, das ist das Villa-Kino quasi, also da, wo die Videosessions stattfinden. Und also es war total interessant, das alles hinzubekommen. Wir haben am Sonntagabend einen kleinen Techniktest gemacht mit einigen der Leute, die dabei sind. Und ich kann sagen, yes, das meiste davon, 99% davon hat wirklich ganz gut funktioniert. Also es war ein spannendes Ding und schön, dass es funktioniert hat. Freue mich da sehr drüber. Und ja, es kann am Donnerstag kann's losgehen. heute hat sich noch jemand angemeldet.
Oh. Also knapp.
Last Minute Anmeldung. Eigentlich läuft der Workshop schon so ein bisschen. Wir haben schon mal im Vorfeld so eine kleine Hausaufgabe gestartet, dass wir auch mit so einer Baseline und mit Bildern loslegen können. Gleich für die erste Session. Auch das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ich bin sehr guter Dinge, dass dieses Setup einen guten Job machen wird.
Cool.
Also ist wirklich wirklich, ich bin sehr zufrieden. Bin sehr, sehr, sehr zufrieden. So, dann haben wir noch ein Follow-up von, war das letzte Woche, eine von diesen Aufgabenbildern. Du erinnerst dich an das Bild, wo jemand von einer Seite in einem Fotoalbum ein Foto gemacht hat.
Letzte Woche.
Und zwar mit diesem Bild, was so randgezackt geschnitten ist. Mhm. Und das ist ein sogenannter Büttenschnitt, war mir gar nicht mehr so präsent, aber ja, Büttenschnitt ist im Prinzip so eine gezackte Schere, die so einen Büttenriss, also so ein abgerissenes Papier simulieren soll. Stellt sich raus, das gibt's nicht nur mit gezackten Scheren, sondern das gibt's tatsächlich auch als Schneidemaschine.
Und zwar wesentlich besser als die Scheren, denn die Scheren machen einen deutlich saubereren Schnitt und vor allen Dingen mit einem sich schneller wiederholenden Muster.
Genau. Aber man sieht hier die Klinge, also das ist wie so eine Papierschneidemaschine mit so einem Arm, die du den runterdrückst. Nur dass eben das Messer so eine entsprechende Zackung hat.
Genau, es ist keine gerade Klinge, sondern die Klinge ist halt gewellt. Und macht
genau,
dann
die
ist, so einen welligen
genau.
Schnitt.
Und du hast dann tatsächlich einen längeren Schnitt, je nach Maschine. Und das bedeutet dann auch, dass du so auch für längere, größere Bilder so eine Gezackung hast, die sich nicht unbedingt wiederholt. Ne? Wenn du so eine Schere hast, die das macht, dann hast du eine relativ kurze Klinge und dann passiert es halt gerne, dass du da, dass es dann irgendwann blöd aussieht. Und der Grisou, der hat das tatsächlich im Keller noch gehabt und auf dem Slack hat er das mal vorgezeigt. Also fand ich cool. Schreibt, ich weiß zwar nicht mehr wo, aber neulich war da irgendwo die Frage nach diesem gezackten Fotorändern in den Tiefen meines Kellers, habe ich das passende Teil dazu gefunden und zeige es euch einfach mal. Dürften nur wenige sowas schon gesehen haben, oder? Ja, so diese Schneidemaschine habe ich in der Form tatsächlich noch nicht gesehen mit diesem
ich
Schnitt.
Ich auch nicht.
Nee. Will ich eigentlich so eine haben?
Ist das ganz gut? Ja, irgendwie schon.
Nun ja.
Wir sollten den Trend wiederbeleben. Ich meine, schöne Digitaldrucke kriegen wir heutzutage zu Hause hin. Das ist gar kein Problem. Und jetzt ist die Frage, Sonnenbitten-Schnittschneidegerät, Simulations, Dingsbums.
Ein Schnittschneidegerät.
Ein Schnittschneidegerät.
Ist okay.
Ja.
Wo
ist die Frage?
Schnittschneide, irgendwas Gerät.
Gib mir mal einen Link.
Lass uns in die News gucken. Wie wäre das?
In die News.
Nikon ZR. Du erinnerst dich an die Nikon mit dem mit den guten Video-Features?
Nein.
You remember?
Nein. Die haben alle gute Videos. Ach,
ja,
die kleine,
die, Nikon Z,
die Videokamera. Ja.
Das
ja,
war
ja,
da,
ja,
die,
ja,
die
ja.
auch in hoher Auflösung lange Filme, über
ja,
2 Stunden
ja,
lang
ja,
filmen
ja,
kann
ja.
und so weiter. Die hat jetzt eine neue Firmware und zwar haben die mal eben die Recording-Zeit auf 6 Stunden aufgebohrt.
Oh.
Also vom Thema zum Thema Überhitzung und so.
Ja.
Da überhitzt jetzt tatsächlich nichts mehr. Also 6 Stunden ist schon mächtig. Das ist Firmware 1.10 und ja, da sind noch ein paar andere Sachen drin. Irgendwie Multikamera-Setups werden damit verbessert und das
Folge 9
Belichtungsmonitoring ist besser.
Gesprochen.
Mhm. Ja. Tja, also
es ist, 6 Stunden?
Das
mit einer
60 Minuten.
Oder?
Naja, es ging ja da immer um das Thema Hitze. 6 Stunden kriegst du beim Film sicher nicht mit einer Akkuladung hin.
Nein.
Aber du kannst ja wahrscheinlich anders
Stromversorgung
mit Strom
dran, klar.
Genau. Das kannst du zwar nicht in RAW machen, also bei RAW wird es ja dann doch wohl zu heiß, aber mit ProRes 422 High Quality oder H264 Formaten in allen möglichen Framerates scheint das dann auch problemlos zu gehen. Und dann gibt es noch so Timecode-Synchronisierung, die dann auch besser noch funktioniert. Keine Ahnung, was es da für Probleme gab, aber das scheint jetzt auch verbessert worden zu sein. Und zwar kann man zusätzlich zum Timecode-Sync über eine Bluetooth-Verbindung jetzt auch noch mit einer verkabelten Verbindung das machen, die dann noch zuverlässiger ist mit so externen Devices. Das geht über den externen Mikrofon- oder Line-Input-Connector. Also da haben sie irgendwie dem Audioteil noch irgendwelche Synchrosignale dazugegeben, die dann irgendwie hat auch funktionieren.
Wenn sie schon sich was überlegt haben. Und es muss ja Anforderungen gegeben haben, so etwas zu tun. Ich meine, das machst du ja nicht aus Jux und Dollerei, ne, als Unternehmen da.
Ja, ich fände es halt spannend, dass die Kamera tatsächlich, die war ja eh schon so ein bisschen holla, was geht.
Mhm.
Und ja, dass sie jetzt einfach nochmal besser gemacht wird. Wahrscheinlich haben dann halt viele Leute das auch gekauft und haben gemerkt, oh, ein paar Sachen sind nicht ganz so rund. Die scheinen sie jetzt abgerundet zu haben. Auch so Fallnamen und so weiter. Wenn du viel filmst, dann brauchst du auch eine gute Fallnamenorganisation. Die haben das jetzt irgendwie angepasst, dem, was man so auf Red-Kameras hinbekommt. Oder was man von Red bekommt. Und das scheint ja wohl so ein bisschen Standard zu sein mittlerweile.
Mhm.
Tja, also allgemein nicht schlecht.
Ja, cool.
Ach ja, genau, wenn das Display hinten geschlossen ist, du kannst sie betreiben mit geschlossenem Display, dann hattest du aber keine Anzeige davon, ob die Kamera jetzt aufnimmt oder nicht. Oder ob sie sogar an ist. Ne? Also wenn du die jetzt extern powerst, dann ist das so ein bisschen wie Lid-Closed, also Laptop mit geschlossenem Deckel betreiben. Und da hattest du keinen Indikator. Du kannst jetzt auch so eine LED aktivieren für, wenn die Kamera läuft, dann leuchtet auch die LED. Und so weiter.
Das sind schöne Kleinigkeiten. Ne? Wie gesagt, da muss es ja konkrete Anforderungen gegeben haben von mehr als nur von einer Stelle.
Also diverse Features verbessert oder teilweise auch neu hinzugekommen. Cool.
Finde ich gut.
Ja. Also Nikon ZR scheint immer noch sehr sinnvoll zu sein, sie wird up to date gehalten. Das ist doch cool.
Nee, finde ich gut. Also wenn Hersteller sowas machen, immer genau. Daumen hoch. Sehr gut.
Fotowettbewerbe, Photography Awards. Mhm. Gibt es ja wie Sand am Meer, haben wir gegen Jahresende gesehen, dass das ja einfach immer ein Thema ist. Wusstest du, dass es auch die Virtual Photography Awards gibt?
Nein.
Also virtuelle Foto Awards. Da ist nicht der Award virtuell, sondern die Fotos. Und zwar geht es um In-Game-Fotografie. Ah. Das Thema hatten wir hier schon mal.
Wir sprachen über ein paar Spiele, wo man halt Fotos im Spiel machen kann.
Genau, und diese Awards, die die belohnen gute In-Game-Fotos und das sind halt natürlich In-Game-Bilder, aber halt entsprechend komponiert, entsprechend gestaltet. Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen, dass das hier überhaupt auf dem Bildschirm passt. Moment. So, da sieht man sie ein bisschen besser. Das sind schon Bilder, die würde ich auch so fotografieren teilweise. Nur, dass du halt manche von diesen Gegenden oder sonstigen Sachen nicht auf dem Foto bekommst. Mhm.
Stark.
Klasse Zeug drin. Hier sind so die Gewinnerbilder, Kategoriegewinner, Action-Kategorie gibt es. Es gibt.
Also ich staune erstmal generell über die Qualität dessen, was wir hier sehen, weil das sieht halt wirklich, also bis auf ein paar Ausnahmen mit irgendwelchen Fantasy-Monstern und so, sieht das wirklich aus wie echt. Also ich meine, ich bin schon lange raus aus diesem Spiele-Ding. Aber wenn sowas in Echtzeit auf dem Computer zu sehen ist, ich staune.
Ja, also Collection Category, guck dir dieses Bild hier an, das ist Environment Category, das ist hier eine Zugstrecke, die irgendwie die Wand hochfährt oder
von oben. Ja, das ist quasi ein Bild, wie man es, wenn man es nachmachen würde, eben so macht, dass du quasi ein Panorama machst, während du die Kamera nach oben fährst. Zum Beispiel. Also, dass du erst längs einer Straße oder hier eben den Schienen entlang fotografierst. Und dann hebst du die Kamera immer weiter hoch und fotografierst von immer weiter oben und dann stückelt man das auf diese Weise. So ein Inception-Ding. Ne?
Genau, Lo-Fi-Kategorie, People-Kategorie, Licht und alles. Also es ist schon echt spannend, was aus den Dingern rausfällt. Bernd schreibt gerade im Slack, ich verbringe teils auch mehr Zeit im Fotomodus als im Spiel. Ja,
ja, kannst wenn du mal das gut sehen. Gemacht ist.
Ja, und wenn das so Open Environments sind, in denen du dich auch wirklich frei bewegen kannst, je nach Spiel, und das ganz hübsch ist, dann ist das ja durchaus sinnvoll.
Faszinierend.
Genau. Also Gesamtzahl der Einreichungen waren über 3000 Stück aus 330 Spielen. Und
also durchaus üblich, da drin Fotos zu machen, offensichtlich.
Und die Jury hat sich zusammengesetzt aus Game-Industrie-Profis, echten Real-Fotografen, also Menschen, die mit Kamera tatsächlich unterwegs sind, und digitalen Capture-Künstlerinnen und Künstlern.
Andi sagt, die Grafik von modernen Spielen sind echt gut. Also wie gesagt, das, was ich da sehe, finde ich faszinierend. Und Jochen sagt, für ihn ist so ein Fotomodus in Spielen gar nichts. ist auf dem gleichen Level wie KI-Bilder, ist keine Fotografie.
Oh. Ja, kannst du so sehen. Ich finde Ingame-Fotografie tatsächlich noch mehr Fotografie als KI-Fotografie, weil du machst ja jetzt nicht eine Beschreibung von dem, was du da haben möchtest, sondern du bist ja quasi in einem Environment und suchst ja den Frame aus und machst das, während du das siehst. Und damit ist es schon mehr deins. Also vom Gefühl her ist das dann schon mehr was Eigenes. Ich habe den Frame ausgesucht, ich habe eine Brennweite ausgesucht, ich habe die Perspektive ausgesucht, also sprich, wo ich mich befinde.
Den Zeitpunkt.
Den Zeitpunkt ist für mich mehr Fotografie als Schreiben.
Genau, ein Text zu Foto, glaube ich, auch ist nochmal was anderes. Aber ja, ich kann den Einwand verstehen. Es ist halt keine echte Umgebung, es ist virtuell. Und wenn es nicht klickt bei einem, und ja, ich meine, Jochen, so wie ich dich einschätze, du hast 1000 reelle kreative Ideen, um faszinierende Bilder zu machen. Insofern kann ich das gut nachvollziehen.
Ja, und wirklich vor Ort sein ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, ganz klar.
Logisch.
Na gut.
Jetzt kommen gerade ein paar Spielefotos in unseren Slack rein. Das ist wirklich, also die Grafik, also
ja, irre. Hängt natürlich auch von der Hardware ab, wobei ich weiß nicht, ob dann das Foto, was du machst im Spiel, ob das dann auch das gleiche ist wie von der Karte oder ob das dann fürs Foto nochmal in einer besseren Auflösung mit mehr Features
berechnet wird. Weil mehr Zeit ist, das Bild zu zeichnen dann. Ne?
Weil
das muss ja nicht in Echtzeit kommen.
Genau, diese Bilder, die Grafikkarte erzeugt, die müssen ja mit 60 oder 120 oder sonst wie viel Frames pro Sekunde erzeugt werden. Mhm. Und deshalb musst du ja manchmal, je nachdem, was für ein Gerät du hast, halt auch die Qualität runtersetzen. Die Frage ist, ob das dann irgendwie an die CPU gelagert wird, ausgelagert wird und sag mal, rechne mal bitte hübsch in bessere Auflösung. Weiß ich nicht. Ich habe
statt 120 mal pro Sekunde einfach. Nimm dir mal eine Zehntelsekunde Zeit. Mach's mal hübsch.
Mach mal mehr. Genau. So, wir streamen hier ja auf Twitch und auf YouTube. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen, es gab ja auch mal so beziehungsweise gibt es ja heute noch, die Videoseite Vimeo. Du erinnerst dich.
Ja klar, war ich früher auch heute aktiv.
Genau, ist auch noch aktiv, die machen auch noch einiges, aber sind nicht mehr so also zumindest werden sie, glaube ich, nicht mehr so wahrgenommen als ein YouTube-Konkurrent, einfach was Feature-Set und so weiter angeht, aber war immer gefühlt so ein bisschen die freundlichere Plattform, würde ich fast sagen.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es weniger Mainstream und mehr Kunstplattform wurde, also so wie sie verwendet wurde. Kann aber
so
auch
haben die sich,
mein persönliches Feld gewesen sein.
So haben die sich auch mal platziert und so sind sie auch in meiner Erinnerung. Ich habe da sogar noch einen Account, aber eigentlich nichts mehr wirklich da gehostet. Die sind jetzt verkauft worden.
Ja.
Und zwar an Bending Spoons. Das ist eine Firma, die, naja, ich sag mal, nicht unbedingt immer den besten Ruf hat. Die haben auch andere Sachen gekauft, zum Beispiel Evernote. Erinnerst dich an Evernote? Oder AOL gehört Bending Spoons. Eventbrite, so eine Event-Plattform. Oder Komoot. So eine Tracking-Plattform für Sport und Wandern und Fahrradfahren und so Geschichten. Ja, die haben jetzt Vimeo gekauft, übernommen und haben nach aktuell Berichten jetzt das getan, was sie auch mit anderen Plattformen und Businesses tun, die sie gekauft haben. Sie haben erstmal ausgequetscht, beziehungsweise sie haben erstmal eine ganze Menge an Menschen, die da arbeiten, entlassen. Wir reden hier von irgendwie Größenordnung, 2/3, 3/4, da gibt es ein paar unterschiedliche Aussagen dazu, aber Großteil der Mitarbeitenden sind jetzt wohl.
Ich hatte irgendwo gehört, dass aus dem Videoentwicklungsbereich 4 von 5 entlassen sind. Also Bending Spoons hat halt den Ruf und auch so den Lauf, wenn man das beobachtet, sich halt einzukaufen oder etwas zu übernehmen, alle Kosten zu reduzieren, soweit es geht, und dann laufen lassen und ausquetschen, soweit es geht. Und wenn das nicht reicht, dann noch irgendwelche Abo-Modelle und Pipapo drauf zu packen, wenn man noch Kundschaft hat, die nicht so einfach irgendwo anders hinwechseln kann oder möchte, dann noch holen, was man kriegen kann. Das ist so ein bisschen also das Konzept.
Es scheint das Ding zu sein, genau, dass sie rausquetschen oder so viel Geld extrahieren wie möglich. Vimeo ist schon tatsächlich im September letzten Jahres übernommen worden, und zwar für gar nicht wenig, also aus meiner Sicht fast 1,4 Milliarden Dollar.
Ja, die Preise also sind schon irgendwie alles
eine Menge Geld. Aber jetzt eben am 20. Januar ist dann diese Entlassungswelle gekommen. Es gibt auch noch so vergangene Fälle, da ging es bei Filmic so oder bei WeTransfer genauso. Ist nicht schön.
Nee, also wenn irgendwo steht schön. Hier, dies und das wurde von Bending Spoon übernommen, wenn ihr Nutzende seid von dem, was Bending Spoon gekauft habt, schaut euch nach Alternativen um. Das ist oft der sinnvollere Weg. Also ja. Viele Sachen laufen ja weiter. Also die haben auch viel gekauft, was dann einfach eingestellt wurde, das ist dann weg. Vieles läuft halt einfach weiter, aber ist für die meisten, die es vorher genutzt haben, vollkommen unattraktiv geworden.
Wahrscheinlich. Naja, dachte, das bringen wir hier mal kurz rüber. Es gibt eine andere Meldung, die mich ein bisschen positiver stimmt. In letzter Zeit gibt es ja relativ viele es gibt immer wieder Meldungen aus dem Filmbereich, dass irgendwelche Filme nicht mehr gemacht werden und die Preise gehen unglaublich hoch und so weiter. Scheint so, dass Kodak jetzt mehr Filme wieder selber vertreiben wird, also die Verteilung an die Händler. Und das war ja bisher so, dass Kodak die Filme produziert in Rochester, Eastman Kodak, und dass Kodak Alaris diese Filme vertrieben hat. Also Kodak Alaris, eigentlich die Rentenkasse von Kodak oder sowas, und die haben das übernommen. Kodak hat aber schon vor einiger Zeit Kodak Gold wieder in den Eigenvertrieb genommen und hat jetzt zwei Klassiker, nämlich Tri-X und Ekta, wieder in den eigenen Vertrieb genommen. Okay. Und die sehen dann auch ein bisschen anders aus. Die Schachtel haben ein bisschen anders Design bekommen, wie man hier im Video sieht. Und
eindeutig als Kodak-Schachtel zu erkennen.
Ne? Natürlich. Ob das jetzt hier passiert in Europa, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist erstmal eine Meldung für die USA. Ist aber wohl Teil der einer Neuausrichtung, die da gerade wieder stattfindet. Und es wird quasi so ein Zwischenlevel mit rausgenommen, habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, Tri-X ist einer der, ja, also mein Lieblings-Schwarz-Weiß-Film, ist ein Klassiker. Ekta ist ein Farb-Negativ-Film, der ist auch richtig gut, ist auch einer der feinkörnigsten Farb-Negativ-Filme und von den Farben her sehr schön. Also Kodak hat damit wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Das kann sein, dass das dann auch einhergeht mit ein bisschen mehr Stabilität, was das Thema angeht, Film angeht. Und ob das jetzt die Preise senkt, es wird gehofft, dass das auch ein bisschen wieder an den Preisen was dreht. Kommen wir nachher noch zu dem Thema Preise in der Filmwelt. Aber es ist zumindest bemerkenswert, dass sich da wohl wieder was tut und dass das Thema nicht wirklich tot ist und selbst mit doch relativ hohen Preisen für Filmgrad scheint da was weiterzugehen. Und das ist eine gute Meldung, finde ich.
Kann ich schwer einschätzen. Ich hätte jetzt gesagt, Kodak Alaris ist ja Kodak. Ja. Aber scheinbar dann auch wieder nicht.
Also naja, wie gesagt, also du hast halt auch letztendlich möglicherweise noch einen direkteren Weg als Kundin, Kunde zu Kodak, weil bisher über den Vertrieb vielleicht ist dann auch so die Feedback-Schleife ein bisschen kürzer, möglicherweise.
Na, tja. Schauen wir mal. Aber alles, was analog hilft, wird sehr viele freuen.
Genau.
Nicht so, so sehr dann freut sich gerade Wildrox.
Ja, okay, so. Also Wildrox ist eine chinesische Firma, macht Objektive. Unter anderem für den Kodak Z-Mount. Und Nikon verklagt Wildrox jetzt wegen Patentverletzung bei der Z-Mount-Technologie. Also die sind aus Shanghai oder beziehungsweise Shanghai Intellectual Property Court, also das entsprechende Gericht, wurde jetzt angerufen und es geht letztendlich darum, dass Wildrox, also wir müssen anders anfangen. Weißt du, was Patent Pending bedeutet? Das sieht man ja oft, dass man auf irgendwelchen Dingen dieses Pat.Pending drauf hat.
Das beantragt. Also,
es ist ein beantragtes Patent oder ein Patent, auf das noch gewartet wird. Mhm. Und wenn da noch kein Patent auf irgendwas drauf ist, dann, wenn kein Patent auf was drauf ist, dann kannst du das bauen oder nachbauen oder hier entsprechend, wenn da so ein Mount patentiert ist, aber das Patent noch nicht dafür rausgegeben wurde. Und so hat Wildrox das wohl gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Also die haben einfach für den Mount Dinge gebaut. Da geht es, glaube ich, nicht um den Mount selber, sondern um die Elektrik da drin und wie das miteinander irgendwie die Kommunikationsprotokolle
oder sowas. Autofokus und Blendensteuerung und solche Geschichten.
Und also wie gesagt, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt für Patentrecht, aber mein Verständnis ist, dass du als Firma quasi, wenn du das Patent beantragst hast, dieses Patent Pending draufschreiben kannst. Und wenn du als Firma, als andere Firma dann was quasi dieses Patent verletzt, was aber noch nicht besteht, dann kannst du, wenn da Patent Pending draufgestanden hat, später rückwirkend zur Zahlung verpflichtet werden, zu Patent-Lizenzzahlungen.
Okay.
Ja? Also irgendwie scheint
das so. Nach dem Motto, du hast es ja gewusst, stand ja drauf.
Du hast ja gewusst, wir haben das schon patentiert, es war nur noch nicht uns zugeschrieben worden und jetzt kommst du und das scheint, also sowas scheint gelaufen zu sein, dass Wildrox quasi in diese Patent-Pending-Zeit für den Z-Mount da schon mal Sachen gemacht hat, wofür sie jetzt irgendwie bezahlen müssten und das wollen sie nicht und deshalb gibt es jetzt diesen Rechtsstreit. Das ist, wie gesagt, mein Nicht-Fachverständnis an der Stelle.
Wobei, soweit ich das mitbekommen habe, ist das alles auf Hörensagen und keiner von beiden hat es bestätigt.
Richtig.
Und Nikon hat sich jetzt wohl geäußert auf die konkrete Frage, hat aber keine konkrete Antwort gegeben, sondern hat quasi so verklausuliert gesagt, also sie sind stets bereit, mit ihren lizenzierten Partnern zusammenzuarbeiten, um im Wohle der Kunden eben das Produkt voranzutreiben und auch den Mount voranzutreiben. Genau. Und lizenzierte Partner unterstützen sie immer gerne. Also da kann man, glaube ich, schon heraushören oder lesen, dass Wildrox wohl noch zumindest kein lizenzierter Partner ist.
Das Zitat ist, Nikon has always worked with officially licensed partner companies to expand the Z-Mount ecosystem. Bernd fügt gerade noch hinzu im Slack, es dauert 1 bis 3 Jahre, bis so ein Patent durch ist. Ja, das
und es kann auch noch abgelehnt werden. Also du kannst bei Patent Pending natürlich auch Glück haben.
Ja,
aber die Wahrscheinlichkeit vielleicht ist das gering, ne?
Vielleicht ist das ja auch die Wette, die dann Wildrox abschließt und sagt, wir machen jetzt einfach mal, vielleicht geht es ja gar nicht durch, keine Ahnung. Also, ja.
Tja.
Das Patentsystem ist eh so eine Sache, da ist viel.
Es ist schwierig.
Interessantes.
Ja, es ist spannend, aber ich würde jetzt mal vorsichtig vermuten, dass man sich da in irgendeiner Form einig werden wird. Also
ja.
Große Angst hätte ich da jetzt im Augenblick nicht. Wobei das jüngste Beispiel mit Canon ja durchaus in die andere Richtung losgegangen ist und die andere Seite, in diesem Fall die chinesischen Unternehmen, dann aufgehört haben und aufhören mussten, Autofokus für den RF-Mount zu bauen. Also es könnte auch in die andere Richtung losgehen, wenn Nikon da ernst macht und Wildrox nicht zahlen möchte.
Tja.
Schauen wir mal. Ich fände es gut, wenn sich das löst, weil Nikon hat ja einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber Canon in der Hand. Und den sollten sie jetzt nicht verspielen. Und dann sollten die beiden mal gut aufeinander zukommen. Das wäre so mein Wunsch.
Wünschen können wir viel.
Ja. Ich kann auch hingehen und den jeweils eine watschen und dann das vielleicht voranbringen. Aber ja, ich komme ja nicht ran an die. Jetzt sowieso so nicht mehr.
Leica wird verkauft.
Ja, an Happy Shooting.
Genau, wir haben geboten, wir kriegen den Zuschlag. Nein, das können wir nicht. Können wir uns nicht leisten. Es geht um ein sogenanntes Majority Stake, also den größeren Teil der Firma. Und das soll wohl für 1,2 Milliarden Dollar verkauft werden. So. Das ist erstmal interessant. Ich habe mir das mal angeguckt.
Das wäre der doppelte Leica. Jahresumsatz.
Genau. Leica gehört ja einem aus österreichischen Milliardär, Andreas Kaufmann und wohl Blackstone, also da sind Investoren drin und so weiter. Und so wie es aussieht, hat jetzt HSG HSG, formerly known as Sequoia Capital China, und eine schwedische Private Equity Firma Altor Equity Partners jetzt dafür geboten. Die Liste ist aber nicht vollständig, also das ist noch viel Spekulation. Und es scheint auch nur in einem relativ frühen Stadium zu sein. Also da gibt es noch nichts, was wirklich jetzt unterzeichnet ist. Es ist also durchaus möglich, dass der Deal nicht stattfindet. Anscheinend hat Blackstone wohl schon drüber nachgedacht, seinen Anteil an Leica 2017 zu verkaufen. Aber das hat nicht stattgefunden. Und Erstmal spannende Information, weil Leica ja irgendwie so gefühlt der Fels in der Brandung und eine relativ klare Strategie und so weiter. Aber das scheint halt doch nicht so stabil zu sein. Und wenn dir jemand...
Womöglich, ja. Aber wie ja schon geschrieben steht, es stand schon mal im Raum und wurde dann nicht gemacht. Ich denke, da steckt jetzt nicht nur Geld dahinter, sondern vielleicht auch andere Dinge. Also ich fand es halt spannend, weil ich hatte es nicht auf dem Schirm. Also für mich ist Leica immer irgendwie so das deutsche Unternehmen. Und das hat mich erstmal überrascht. Aber Marc, ne, der ist ja auch, war ja auch sehr tief in dem Kameraspiel drin. Oder ist es wahrscheinlich noch. Der hatte hier ergänzt bei uns im Slack, Blackstone ist schon ziemlich lange Gesellschafter, wohl seit 2011.
Mit einem im Vergleich relativ geringen Anteil, da sind, glaube ich, unter 200 Millionen Dollar.
Und nicht als die klassische Heuschrecke. Ne? Und er meint, das liegt sicherlich auch an Kaufmann, der Interesse hatte, die Marke wieder voranzubringen, was er ja auch offensichtlich geschafft hat.
Also Blackstone hat bei mir
44% haben sie, Blackstone.
Ich habe da nicht tief reingeguckt, aber bei mir haben die schon irgendwo gefühlt keinen so besonders guten Ruf. Ne? Mhm. Aber gut, wie gesagt, Leica ist eine richtig stabile Marke. Also es gibt, klar, Leica ist teuer und alles, aber das macht ja so eine Marke auch interessant, wenn die Kundschaft eine Bereitschaft hat, dafür auch viel Geld auszugeben. Und so gefühlt, wenn ich mir das anschaue, was die immer mit Sondereditionen und solchen Geschichten in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren gefahren haben, dann haben die auch so ein bisschen eine Lizenz zum Gelddrucken. Und so eine Marke ist natürlich dann interessant, wenn die so fett im Sattel sitzt und so einen guten Ruf und vor allem eben auch einen Kundenstamm hat, der entsprechend Geld drauf werfen will. Wie gesagt, alles Spekulation, was wir gerade sagen. Noch ist ein Verkauf überhaupt nicht, oder was heißt ein Verkauf? Ist es ja nicht, sondern es ist einfach eine Mehrheit, eine Änderung in den Mehrheitsverhältnissen. Was das dann für Leica bedeuten könnte, wir können jetzt wild spekulieren, ob Leica dann zur Ramschmarke wird oder nicht, keine Ahnung.
Das ist halt immer die Gefahr, wer entscheidet hinterher, was passiert. Also man kann Leica sicherlich sehr hohe Preise vorhalten, aber man kann sicherlich auch anerkennen, dass sie eben gewisse Dinge anders tun. Und dass sie sicherlich auch eine sehr gute Qualität bieten, das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist allerdings auch so, wenn ich da lese, und da bin ich jetzt unentschieden, was es heißt. Da steht Revenue von 600 Millionen Euro letztes Jahr. Ist das jetzt Gewinn oder ist das Umsatz?
Also wenn Revenue, ist, glaube ich, Umsatz.
Wenn Revenue Umsatz ist, dann ist das nicht besonders viel für so ein Unternehmen.
Du, also, ich kann es nicht sagen. Und ist natürlich auch immer die Frage, wenn das dann jemand übernehmen sollte oder wenn jemand die Mehrheit bekommen sollte, der das aus Investitionsgründen und nicht aus Fotogründen macht. Bisher habe ich so das Gefühl, Kaufmann hat da eher schon die fotografische Seite im Blick gehabt. Natürlich mit den entsprechenden Konditionen, aber ja.
Und es wird wahrscheinlich auch nicht jünger, ne? Man muss sich auch überlegen, was er machen möchte.
Keine Ahnung.
Ja, schauen wir mal. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Erstmal habe ich die Hoffnung, dass Leica jetzt nicht zur chinesischen Marke wird. Das wäre vielleicht ganz angenehm. Aber selbst wenn es verkauft wird, ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, weil es sind ja nicht die einzigen Interessenten offensichtlich, dass da vielleicht noch ganz andere Leute einsteigen und das dann zumindest eine europäische Marke bleibt. Das wäre eigentlich ganz gut.
Tja. Na gut. So, dann haben wir ja so eine Welle der Attraktivität für Filmfotografie, auch wenn die teuer ist, ist es immer noch spannend, vor allem auch für jüngere Menschen, sich das Thema mal anzugucken. Wir sehen das bei den Workshops, wir sehen das beim Interesse an Retro und an älteren Sachen und so weiter. Fotografin Sally Mann hat jetzt den umgekehrten Weg gemacht und schießt jetzt digital. Mhm. Die Frau, geboren 51, eine US-amerikanische Fotografin, die ist für ihre doch sehr eindringlichen, sehr großformatigen Schwarz-Weiß-Arbeiten bekannt. Viel damit auch im Großformat. Wir reden auch schon von 8x10 und so. Über Familie, über Landschaft, Vergänglichkeit und so weiter. Sie ist bekannt und berühmt und auch berüchtigt geworden mit ihrer Serie Immediate Family. Da hat sie das Aufwachsen ihrer Kinder im ländlichen Süden der USA gezeigt und schonungslos offen und auch mit Sachen, die in USA eben nicht so gut ankommen, sprich auch Nacktheit bei Kindern und so weiter. Und da hat sie auch an manchen Ecken sehr Probleme bekommen. Und das ist so ein bisschen ihr Claim to Fame und ja, sie hat jetzt gesagt, ich habe jetzt digital entdeckt und liebt es. I'm just loving it. It's so easy. Color is so easy and so much fun. It makes such a difference. It's so geil. Time-consuming and laborious to work with an 8x10 view camera and the film is now so expensive. I hate spending that much money on each shot. You're always second guessing yourself. You're saying, is that good enough? Is that really worth $12? Und kontrastiert das halt mit digital. Sagt, you just shoot and if you don't like it, boom, gone off your computer. Ja. Und fotografiert, sie hat nicht rausgelassen, was für eine Kamera es ist, aber sie hat eine alte Leica-Linse von 1940 drauf. Mhm. Also altes Glas und sagt, das ist toll. I have this funky old lens and it doesn't handle light very well, so there's this glow to everything. Also das, was wir teilweise sehen mit diesen HGF-Filtern, wie heißen die? Diese Highlight-Glow-Filters, genau. Ja, ja. Das kannst du natürlich auch mit dem entsprechenden Objektiv hinkriegen. Sprech da mal mit Moni, die hat da sehr viel Erfahrung.
Es gibt Objektive mit ganz, ganz tollem Charakter, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Gegenlicht oder Streiflicht hat.
Charakter. Und das ist natürlich schon, interessant, weil viele Menschen, die nur digital kennen, die können ja von analog extrem viel lernen, diese kreative Einschränkung. Jetzt hast du aber eine Fotografin, die seit 75 Jahren quasi Film fotografiert und dann auch mit richtig schweren großen Kameras, die jetzt plötzlich diese Erleichterung hat. Und also die hat natürlich trotzdem eine entsprechende Arbeitsethik, ne? Die,
natürlich.
Die schießt halt wahrscheinlich auch weiterhin mit sehr viel Sorgfalt und so weiter, aber hat jetzt plötzlich so einen anderen Wind geschnuppert und das kann ich auch irgendwie ganz verstehen. Und dann habe ich mal geguckt, was kostet gerade Film?
Ja, vielleicht ist sie jetzt sogar weniger gehemmt, weil wie sie ja schon sagt, dann überlegst du immer, ist das jetzt gut genug und dann lässt es. Was ist dieser Zensor im Kopf? Vielleicht ist sie den jetzt einfach durch digital erstmal losgeworden.
Ja, ich weiß nicht, ob die sich da noch viel Gedanken über ihre Fotos machen muss.
Weil, ja, schreibt sie, hat sie gesagt.
Ist richtig, ja. Aber ich bin dann mal losgegangen, hab mal geguckt, was kostet denn so Film gerade aktuell.
Also welches Format meinst du jetzt?
Preise jetzt nicht im Kopf habe. Ne, gehen wir mal durch, ne, Kleinbild.
Okay.
Fängt so an im Bereich Fomapan, Kentmirpan, 5,20 Euro die Rolle. Mhm. Also schon ein ordentlicher Preis, aber wenn du...
Aber sind 36 Bilder dann drauf, oder was?
Das sind dann 36 Bilder. Aber wenn du so ein Kodak Gold willst oder ein Ilford HP5, dann bist du schon bei um die 10 Euro pro Rolle. Also ein Filmröllchen 10 Euro.
Na gut, dann ist leicht zu rechnen, ne?
Ja, bei Mittelformat sieht's ähnlich aus, wird aber dann schon ein bisschen teurer. Also auch ein Fomapan kriegst du tatsächlich günstiger als eine 36er Rolle Kleinbild, nämlich für 4,50.
Aber 4,50 ist ja für 36 Bilder. Ich gucke gerade mal.
Nee, bist du Mittelformat.
Bei 12? Ach so, Mittelformat.
Mittelformat. Da redest du dann von 8 bis 16 Bilder.
Okay, bei 8 Bildern bist du dann bei 56 Cent.
Okay. Ja, das kannst du aber auch hochtreiben. So ein Ekta, so dieser Farbnegativfilm von Kodak, der kostet schon 16 Euro die Rolle Mittelformat.
Ja, okay, dann bist du schon bei 2 Euro bei 8 Bildern.
Und wenn du dann so in die, ich sag mal, wie nennen wir die, so Cinestill oder Kono Delight oder sowas, das sind dann die umgewidmeten Filme, die aus irgendwelchen Filmstocks umgewickelt wurden, da reden wir dann von 20 bis 30 Euro für so eine Mittelformatrolle. Oha, genau. So.
Also dann bist du bei 8 Bildern, bist du schon bis 3,75 Euro pro Bild.
Genau, dann gucken wir uns mal Planfilm an. 4x5 Zoll, das ist das, was wir hier so beim Großformat-Workshop verarbeiten. Und übrigens, wir haben Tri-X-Filmbestände, also das, wir sind da noch ganz gut ausgestattet.
Und 4x5 ist jetzt etwas, wo ich schon als inzwischen wieder Analog-Verweigerer sage, das ist schon sehr geil. Also ein 4x5-Negativ in der Hand zu halten,
ja.
Yes.
4x5 fängt relativ günstig an. Fomapan, Retropan, Kostenblatt ungefähr 1 Euro, das geht. Mhm. Also da reden wir jetzt von einzelnen Blättern, also einzelnen Bildern.
Das kostet Instax auch. So 1 Euro bist du los für einen Schuss.
So ein HP5 Ilford kostet dann schon 3 Euro. Mhm. Ein Platt Tri-X kostet dann schon 5,60 Euro.
Jetzt wird's langsam teuer.
Und wenn du ein Ektachrom willst, Diafilm von Kodak, dann bist du schon bei knapp 10 Euro für ein Blatt 4x5.
Plus Entwicklung noch, ne?
Ja, da Entwicklung.
Aber die Entwicklung ist egal.
Wenn du entwickeln lässt, wird es auch teurer, aber das kannst du ja zu Hause machen.
Ein Ektachrom, so, jetzt kommen wir, das machst du doch nicht selbst zu Hause.
Kannst du machen, ja. Wir haben die Chemie da, aber okay. Willst du eigentlich auch nur, wenn du viel davon machst und so. Ja, und jetzt das, was Sally Mann so gerne schoss bisher, das ist das 8x10. Das ist also 4x5, vierfache Fläche davon. Die Seiten einfach verdoppelt.
Ach, Zoll.
8x10 Zoll. Zoll.
8x10 Zoll, okay, wow.
Das sind so 20 mal...
Das sind A4,
was weiß,
ne?
Ich.
Oder so.
Ja, so ungefähr. 8x10 Zoll. Da fangen wir auch relativ günstig an. So ein Fomapan 8x10 Zoll kriegst du unter 5 Euro. HP5 bist du dann schon bei 8 bis 9 Euro. Jetzt wird's aber spannend. Jetzt gehst du mal zu Fuji und willst Diafilme, weil wenn du 8x10 schießt und dann willst du eigentlich Dia haben, weil das ist so geil, so ein 8x10er Dia. Das
ist ja größer quasi wie so ein unvergrößert. Abzug.
Ja. Genau, das kannst du unvergrößert ganz einen Kontaktabzug von machen.
Ja, klar.
Und es ist schon groß. Da bist du dann bei Provia. Also Provia und Velvia sind die analogen Diafilme von Fuji. Provia bist du dann schon bei knapp 30 Euro für einen Schuss.
Ein Blatt. Yikes.
Ja.
Ja gut, du sparst dir den Anzug.
Stimmt. Dann macht das ja wieder günstig. Oder du machst ein Velvia, da bist du bei 37,50 Euro. Das sind die Preise von Photo Impacts übrigens.
Eieiei.
Aber den absoluten Vogel schießt Kodak Portra ab. Portra ist ein richtig guter Farbnegativfilm. Und eine 8x10, ein 8x10 Blatt von Kodak Portra kostet dich 47 Euro. Also einmal Klick und du hast einen Fuffi in die Sonne gelegt, du, und der ist futsch. Da ändert sich dann plötzlich so das Verhältnis zum, weißt du, ich sage ja immer, das Bild wird wertvoller dadurch, dass es analog ist, weil du hast halt einfach noch eine andere, es steht was auf dem Spiel. Es kostet was. Es kostet wirklich was. Aber 8x10 Farbnegativ, knappen Fuffi für einen Schuss. Da musst du mit deiner Fotografie schon ordentlich Geld verdienen, dass sich das irgendwie rechnet.
Ja, oder sehr ambitioniertes Hobby haben.
Tja. Und übrigens, unsere Analog-Workshops hier in der Viewfinder-Villa, da ist das Filmmaterial inbegriffen. Nur so zur Info.
Inclusive. Da seht ihr mal, was ihr spart. Kriegt ja noch was raus.
Richtig.
Eieiei, okay.
Na gut.
Ja, es ist heftig. Gut, auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich digital nicht unbedingt das, die feine Auflösung, die du mit so einem Negativ erreichen kannst, das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack. Aber sie schreibt ja auch, welche Vorteile sie in der digitalen Fotografie sieht. Und das ist eigentlich alles das, was wir ja auch erlebt haben, als das Digitale zugänglich wurde. Mhm. Das ist ja auch alles das begründet, genau das, warum ich dann nicht bei meinem erneuten Einstieg in die Analogfotografie da auch hängen geblieben bin. Und ich dem jetzt wirklich nicht mehr nachtrauere. Das ist ja, deckt sich. Ich bin quasi ganz großer Künstler, weil ich schlage genau ins gleiche Horn. Es könnte 1:1 meine Aussage sein, nur bei mir wäre sie halt auf Deutsch gewesen.
Du schlägst ins Horn.
Ich schlag ins Horn.
Sagt man doch so.
Blasen, sagt man. Ins Horn blasen. Ich blase ins gleiche Horn. Stoßen.
Man stößt ins Horn.
Man stößt. Okay. Ach so.
Diese Mixed-Metaphoren hier.
Das Und das finde ich faszinierend. Ne? Nur, dass ich nicht auf eine Historie als Analog-Fotograf-Künstler zurückblicken kann. Insofern ist sie mir da doch, sagen wir mal, ein Leben voraus ungefähr.
Schon so.
Aber schon. Ja, und ich finde das toll. Weil, überleg mal, wir hatten doch jetzt auch Künstler, die gesagt haben, die dann eben statt des Smartphones und statt der digitalen Kamera dann wieder auf analog gehen, um sich wieder zu verlangsamen, um wieder ein bisschen drin zu sein in der Fotografie oder im Motiv zu sein und dabei zu sein. Und hier kommt eine großartige Analogkünstlerin und macht es genau andersrum. Ich finde es spannend.
Ich auch. Und wobei, ne, 8x10, also was sie natürlich da, was sich natürlich für sie auch ändert, ist jetzt nicht nur die Kosten, weil natürlich muss sie so eine Kamera auch erstmal reinkriegen. Ich gehe schwer davon aus, dass sie im Mittelformat schießt. Aber natürlich ändern sich auch alle deine Brennweiten. Natürlich ändert sich, was du mit den Brennweiten anfangen kannst, ne? Bei 8x10, also die Brennweite bzw. der Bildwinkel ist immer abhängig von der Brennweite, ne? Und von der Größe des Negativs oder von der Größe des Sensors. Das heißt, diese Kombination aus Brennweite und Sensor, die macht das aus. Deshalb hat man ja mit einem größeren Film oder Sensor mit der gleichen Brennweite plötzlich richtig viel mehr Winkel. Ne? Also ein 30 mm auf einer Mittelformatkamera ist halt richtig schön weitwinklig. Aber so richtig, ne? Und auf einem Kleinbild ist es halt weitwinklig. Und wenn du 30 mm auf eine 4x5 packen würdest, ich glaube, es gibt sowas fast gar nicht, dann hast du ja quasi, dann siehst du ja schon irgendwie deine Arschbacken. Also das ist ja so weitwinklig, das geht ja schon wieder hinten rum fast.
Das ist halt auch der Effekt, dass du bei dem größeren Format eben auch mit mehr Tele fotografierst und deswegen sind die Porträts so cremig unter Umständen und du hast so interessante Schärfeverläufe.
Richtig, du hast halt dieses Verhältnis das Verhältnis Brennweite zu Schärfentiefe, das ist fix. Brennweiten haben ihre Schärfentiefen. Mhm. Und du hast aber jetzt eine andere Brennweitenauswahl für die entsprechende Größe. Und wenn sie jetzt von 8x10, das passt hier gar nicht auf den YouTube-Bildschirm, so groß ist das.
So groß ist das.
Und wenn du das jetzt, ja guck mal, hier so, hier ist die untere Ecke, da und hier so, das, also 8x10 ist größer.
Natürlich ist das.
Und wenn du das jetzt...
Stell dich
jetzt
mal hinten dieses, da zu deiner dieses, komischen Uhr,
nein,
dann,
mach
dann
ich
sieht
nicht.
Man das.
Hör auf, hör mir mit Bildwinkel auf. Und wenn ich jetzt Mittelformat habe, das ist so groß, ne, so, das passt hier super rein.
Chris macht du hast also Finger zusammen wie so ein Künstler.
Du hast, was heißt da, wie so ein Künstler? Du hast da einfach, es ist so viel kleiner, es ändert so viel an deiner Arbeitsweise. Puh. Kannst du mal Luft holen zwischendurch? Kann mal jemand einen Arzt rufen? Der Mann erstickt uns hier gerade.
Ist das geil?
Ich habe irgendwie den Nienke kaputt gemacht, glaube ich. Es tut mir leid. Wir unterbrechen diese Sendung für eine kurze Störung. Es ist schlimm. Es ist schlimm mit dem hier. Das ist schlimm. Na gut.
Was für ein schöner Tag.
Eigentlich wollte ich nur sagen, dass Sally Mann jetzt wieder auf Film fotografiert. Digital fotografiert. Naja, 8x10 geht ja schon, wenn man es irgendwo auf eine Fläche projiziert. Das hatten wir doch auch mal, so einen Menschen, der hat aus 8x10, mit einem 8x10-Objektiv auf eine weiße Fläche in der Kiste projiziert und das dann wieder abgefilmt mit einer lichtstarken Sony. Das geht also schon, aber das geht natürlich nur auf Umwegen. Also Jochen sagt, ich brauche eine 8x10-Zoll Webcam, also 8x10-Zoll Sensor, mich zeigen kann, wie groß das ist. Ja, genau, so geht das, ne? Also. Aber hier, so, guck, da, ich krieg das gar nicht hin. Das ist so, da,
das ist
da,
viel, viel größer.
Das passt nicht drauf. Ist alles okay? Geht's wieder? Wird's wieder? Erklär uns doch mal, was Christian mit den Lichtringen kaputt gemacht hat.
Das ist toll, jetzt bin ich an der Reihe.
Ja. Jetzt bist du an der Reihe.
Ich bin ganz ernst. Ja, war sehr schön. Der Christian hatte nämlich eine Frage in unseren NAS Fragenkanal beim Slack gepostet. Geht gleich wieder. Und zwar hatte er sich einen TTA-Tizan 75 mm, Blende F2 sogar, für seine Lumix zugelegt. Aber er hat dann Fotos damit gemacht und alle Bilder haben in der Bildmitte einen hellen Ring. Und ich dachte erst, er hätte durch einen Sucher einer analogen Kamera oder sowas fotografiert und man sieht in der Mitte so diesen typischen Schärfemesser, diesen, weißt du, dieses Schnittbildindikator oder sowas. So sieht das aus auf diesen Bildern. Also in der Mitte einfach so konzentrische weiße Ringe, so ein sehr breiter weißer Ring außenrum, in der Mitte noch
ja,
so ganz feine.
Der ist so weich, der sieht fast aus, als ob da irgendwie in der Kamera eine Taschenlampe ist, die da vorne leuchtet.
Ja, oder sowas, genau. Und ganz oben und ganz unten sind dann noch so schwarze Flecken an diesem Ring dran. Und das ist auf jedem Bild, in jedem Licht und egal ob Farbe oder Schwarz-Weiß, immer das Gleiche. Und er hat dann auch schon übers Objektiv gewischt, vorn und hinten und ob da irgendwas ist und alles
das,
ganz merkwürdig.
Das sieht fast aus, als ob da irgendwie vielleicht irgendwas Infrarotes strahlt und das irgendwie die Kamera
aber immer genau
dann sieht
in die Bildmitte. Also beim Film hätte man jetzt gesagt, da scheint irgendwas durch, da ist irgendein Lichtleck hinten auf der
aber ein
auf
sehr,
der Klappe
sehr symmetrisches.
So.
Ne? Das ist ja wirklich perfekt symmetrisch.
Ist wirklich faszinierend, dieser Effekt. Und ich hatte auch keine Idee, was das ist, aber es erspann sich dann ein kleiner Thread in unserem Slack. Und des Rätsels Lösung, der Christian war nicht der Erste, der das Problem hat. Man findet das tatsächlich im Internet. Und das scheint ein bekanntes Problem zu sein im Zusammenhang zum Beispiel mit der Panasonic S9. Und es gab wohl im Internet jemanden, der hat dieses Objektiv, also eben auch dieses TTA-Tizan, hat das Objektiv von seiner S9 abgemacht und eine S5 II angeschlossen. Und danach sei das Problem weg gewesen, auch wenn er es wieder an die S9 geklemmt hat. War das Problem.
Was?
War dann weg.
Ja. Also das Objektiv an eine andere Kamera wieder zurück und dann ist es weg.
Ja. Aber nicht an irgendeine andere, ne? An eine andere S9 hilft nicht. An eine S5 II. Und dann wieder zurück und dann war es weg. Warum das jetzt genau hilft, kann ich dir auch nicht im Detail sagen. Aber auch vom Hersteller gibt es die Antwort dazu. Ist wohl ein bekanntes Problem. Und das lässt sich lösen, jetzt halte ich fest, indem du in der Kamera die Vignettierungskorrektur ausschaltest. Das heißt, da ist wohl irgendein Profil verdreht in dieser Firmware, vermute ich, in der Objektivfirmware, die eben, wenn die automatische Vignettierungskorrektur zuschlägt, freidreht und einfach Scheiße baut und eben die Bildmitte in diesen konzentrischen Ringen viel zu hell macht.
Aber,
ich vermute, dass das mit einem Firmware-Update behoben werden kann, aber scheinbar gibt es
noch keinen. Aber dieses Muster, das ist ja spannend. Also, was, wenn das tatsächlich irgendwas mit Firmware zu tun hat, ist das dann so, dass wenn du das auf diese andere Kamera rüberbringst und wieder zurückbringst, dass dann quasi bei der S5-2, dass da irgendwie, dass die Firmware im Objektiv irgendwie abgedatet wird oder so?
Oder zurückgesetzt und wird auf den vorherigen Stand oder irgendein Fleck korrigiert wird oder so?
Wer weiß. Ja, wahrscheinlich schon, aber das was macht denn Software? Das ist so ein weicher Doppelkreis mit dunklen Flecken oben und unten, sehr symmetrisch. Das sieht ja sehr organisch aus. Mhm. Das sieht aus wie ein optisches Phänomen, nicht wie ein digitales Phänomen. 100% optisch sieht das aus.
Ja, aber kommt halt dadurch zustande, dass die elektronische Korrektur halt eine schöne, ja, weiche, runde Vignette korrigieren will, aber das offensichtlich im falschen Bereich tut.
Ah, so meinst du das? Hm.
Ja?
Es ist extrem interessant.
Also entweder
wirklich.
Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass dann in der Firmware ein falscher Maßstab steht und statt die äußeren Ränder mit so einer Korrektur zu versehen, wird die Bildmitte korrigiert, weil es einfach viel zu klein ist. Was weiß ich, Maßstab 1:20 oder 1:5 oder so. Oder halt wirklich einfach komplett ein falscher Parameter, der dann irgendwie in der Berechnung da zu solchen Fehlern führt. Also wirklich faszinierend. Und die Aussage war auch, es ist die aktuellste Firmware in der Kamera sowieso schon länger und eben auch auf dem Objektiv. Aber offensichtlich hat genau das Problem verursacht. Also das muss mit irgendeiner Firmware muss das mitgekommen sein. Also solltet ihr mal ein Objektiv anschließen, TTA-Design ist jetzt ein Beispiel, ne? Aber das kann natürlich mit anderen heutzutage auch passieren. Wenn ihr also irgendwie mal ein neues Objektiv kauft und schließt das an eure digitale Kamera an und ihr habt merkwürdige Effekte, dass irgendwo helle Flecken sind oder dunkle Flecken, wer weiß, was da passieren kann oder Wellenmuster oder weiß der Geier, dann geht man in die Kamera und schaltet diese ganzen automatischen Korrekturen mal aus und guckt, ob das Problem dann behoben ist. Dann wisst ihr zumindest, wo es herkommt. Und dann kann man vielleicht tatsächlich mal an den Hersteller schreiben mit einem Beispielbild und kann sagen, hier, was ist denn da los? Mach mal Firmware-Update. Ich warte. Mhm. Ich bleib dran. Legen Sie nicht auf. Ich bleib gleich dran. Krass, ne? Ich meine, wir waren eben bei analoger Fotografie. Da passiert dir das nicht.
Mhm. Es ist wild. Es ist komplett wild. Vor allem, weil es wirklich so organisch aussieht. Aber dann hast recht. Möglicherweise ist das ja tatsächlich was Digitales, was ja mit einer Vignette auch was Analoges simulieren oder korrigieren soll und damit muss das natürlich auch irgendwie organisch aussehen und dann ist es schon wieder fast verständlich soweit. Mhm. Naja.
Sehr, sehr starkes Ding. Also danke dafür, dass ihr das im Slack auch ausdiskutiert habt. Ich habe das mit großer Neugier verfolgt.
So, ich habe noch ein interessantes Video gefunden und zwar von einem Fotografen, der rausfinden möchte, was denn das für Objektive in diesen Fotobooths sind. Wir reden von
Straßenautomaten?
Wir reden von Fotoautomaten, genau, diese analogen Fotoautomaten.
So, drehen Sie jetzt Ihren Stuhl hoch, bis Sie auf dieser Höhe sind.
Von denen es nicht viele gibt. Und der guckt da rein und sagt, ja, da ist ja gar kein Objektiv, ne? Weil der schaut sich so ein bisschen die Technik von den Dingern an, mehr auf der Suche nach, was sind das für Linsen und was sind das für Brennweiten. Und du hast dann eigentlich hat es mich interessiert wegen der Ja, so allgemein wegen des Themas. Ne? Mhm. Wer in unserem Alter ist, hat auch mal Amelie geguckt. Da geht es unter anderem auch um Fotoautomaten. Hier
verrat nicht so viel. Ich habe die CD hier, also DVD, habe ich noch liegen. Ich habe es noch nicht geguckt.
Dann guck's mal. Hat mit Fotografie zu tun.
Gut.
Und dann geht er halt in so ein, guckt er sich halt alle möglichen von den Kisten an. Und was mir dann einfach besonders gut gefallen ist, du schaust halt in diesem Video auch ab und zu mal in diese Kisten rein, in die Technik, wie das funktioniert, wie das, weil das ist analog. Da wird quasi ein Positivpapier belichtet, das wird dann in die Suppe gehängt. Du siehst hier teilweise, dass der Verschluss von diesen alten Fotoautomaten einfach nur so ein schwarzes Blech ist, was dann kurz bewegt wird. Ne? Also da ist dann oft gar kein richtiger Verschluss drin und das sind dann teilweise so vergrößere Objektive oder auch Projektionsobjektive, die dann überhaupt keinen Verschluss haben. Brauchst du aber auch nicht, weil wenn die Belichtungszeit eh immer die gleiche ist, dann kannst du das auch irgendwie anders machen. Und geht so ein bisschen über die Geschichte von den Fotoautomaten und wie die funktionieren, wie die dann auch so ein bisschen die Gesellschaft verändert haben. Also das war ja quasi das erste Mal, dass man ein Selfie machen konnte. So. Oder ja, es hat die schon. Selfies nach vorne. Klar konnte man sich auch mit einer Kodak Brownie irgendwie selber fotografieren, aber das ist eine Maschine, die genau nur für Selfies da ist. Und deshalb hast du ja da auch eine Kulturänderung. Naja, 10 Minuten ist schon echt lang heutzutage.
Naja, heutzutage, aber wenn du damals zum Fotografen gegangen bist und machen und dann bis das fertig ist.
Ich weiß. Also es ist ein schönes Video, was aufgehängt ist an diesem, ich will rausfinden, was aus was diese Dinger gemacht sind. Später zeigt er dann auch noch so ein bisschen, wie man heute mit heutigen Mitteln, mit digitalen Mitteln diesen Look ein bisschen nachbauen kann. Oh. Aber letztendlich, der Geschichtsteil davon, der ist einfach spannend, schön. Also wer sich dafür interessiert, guckt euch das Video an. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ist wunderbar.
Und was für ein Objektiv ist da nun drin? Du hast gesagt, ein Projektionsobjektiv?
Okay. Es gibt nicht nur eins. es gab auch mehrere verschiedene Hersteller von Fotoautomaten und je nachdem. Ich glaube, eines ist sogar Nikon-Objektiv irgendwo. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass manche von diesen alten Fotoautomaten vielleicht auch später nochmal umgebaut worden sind mit anderen Linsen oder so. Aber es muss natürlich passen, ne? Du musst auf eine fixe Distanz gehen oder das muss in einem bestimmten Bereich halt scharf sein. Das machst du dann entsprechend über kleine Blenden oder nun ja. Also es ist auf jeden Fall hübsches Video.
Schön. Ah, mit Superman auch da drin. Jawohl.
Natürlich. Also, kleiner Videotipp fürs gute Gefühl, nicht wahr?
Ja, diese Automaten gibt's, also draußen in echt, gibt's die noch?
Die sind ja, doch eigentlich alle abgebaut, oder? Nee, gibt's noch. Tatsächlich, die werden auch von entsprechenden Vereinen teilweise betrieben. Es gibt ein Museum dafür, mindestens eins, wahrscheinlich mehrere. Und es gibt noch die Filme, das ist ein Positivfilm, also ein Umkehrfilm, der quasi kein Negativ benötigt und die entsprechende Chemie und dann ist da innen halt so, wird das halt so getunkt in so,
Behälter.
Behälter heißen die Dinger, genau.
Behälter.
Tja.
Dinger. In so Dinger mit Dings drin.
In so Dinger. Ja, apropos
Dinger.
Ach, Moment, ich muss hier gerade. Ich mache hier gerade mal die Musik an, weil es gibt ja Termine. Heute mal in gekürzter Version, weil wir haben schon wieder so viele Termine. Ich lese jetzt nur ein paar ausgewählte vor. Den Rest findet ihr auf kalender.happyshooting.de. In Salzburg, Leo Kandel, nur noch 4 Tage, wo wir das aufnehmen. Wenn das hier rauskommt, dann nur noch 1 Tag. Leo Kandels Fotoausstellung präsentiert die unspektakuläre Normalität des Wiener Arbeitsbezirks Floridsdorf, in dem er seit Jahrzehnten den Alltag seiner unmittelbaren Lebensumgebung nüchtern und zurückhaltend in seiner Street-Photography festhält. In Salzburg die Ausstellung, in Winterthur gibt es Roger, wahrscheinlich Roger Humbert, Fotografien für den geistigen Gebrauch. Wunderschöner Titel. Die Ausstellung beleuchtet das wegweisende Werk des Schweizer Fotopioniers Roger Humbert, dessen künstlerische Auseinandersetzung mit dem Licht von analogen Lichtexperimenten bis zu digitalen Ansätzen reicht. Endet in 3 Wochen, also schnell sein.
Für den geistigen Gebrauch finde ich super.
Ist toll, oder? Roger Ballen, Drawing meets Photography. Die Ausstellung Roger Ballen in Maria Gugging, das ist in Österreich, im Museum Gugging präsentiert das Werk des einflussreichen Fotokünstlers Roger Ballen, wobei der Fokus auf der zentralen Rolle der Zeichnung in seiner provokanten, grenzüberschreitenden Ästhetik liegt. Dann Licht statt Farbe, preisgekrönte Schwarz-Weiß-Fotografien von Jens Winkler, die Ausstellung in München. Präsentiert vom 21. Januar bis zum 17. März minimalistische, technisch präzise Schwarz-Weiß-Bilder, die durch ihren bewussten Umgang mit Licht und Raum eine intensive emotionale Wahrnehmung fördern. In Hannover Ausstellung noch bis Ende Mai. Die Fotoausstellung Kai Löffelbein zwischen den Welten zeigt rätselhafte und vielschichtige Aufnahmen aus China, die das Spannungsfeld zwischen politischer Realität, persönlicher Erinnerung, Tradition und Moderne in fragmentarischen Alltagsszenen einfangen. Und last but not least, Olaf Heine, Human Conditions, die Ausstellung in der Kunsthalle Rostock präsentiert die facettenreiche 30-jährige Karriere des Fotografen Olaf Heine, bekannt für seine tiefgründigen Porträts und detailreichen Aufnahmen. Und es gab noch diverse andere Einreichungen. Wir bedanken uns bei Ike, bei Moni und bei Jürgen. Und wahrscheinlich vergesse ich jetzt jemanden. Schön, dass ihr hier eingereicht habt. Happy Shooting, nee, kalender.happyshooting.de ist die Adresse, wo ihr das tut. Und da findet ihr auch Bilder, die hier, Bilder, Ausstellungen auf einer schönen Karte und, ja, und sortiert nach allen möglichen Dingen. Die ist echt übersichtlich geworden. Also, falls ihr mal eine Ausstellung sucht, könnt ihr jetzt einfach gucken. Wo seid ihr? Wo ist die nächste Ausstellung? Wo ist die Fahrt am kürzesten? Und dann tut das. Und wenn ihr das getan habt, dann schickt uns doch bitte einen kleinen Bericht zu dieser Ausstellung. Und das hat tatsächlich Jürgen jetzt mal getan. Der liest uns jetzt keine neue Ausstellung vor, sondern er erzählt uns von einer, wo er war.
Hallo Community. Die Fotoausstellung der Woche haben wir bereits besprochen. Vor ein paar Wochen habe ich auf die Ausstellung hingewiesen in der Universität Bonn und über die KI-generierten Fotos von vergessenen Wissenschaftlerinnen. Ich konnte die Ausstellung besuchen und wollte kurze Rückmeldung geben. Insgesamt sehr gut aufgemacht, ganz tolle Fotos. Allerdings sind mir manche Fotos, gerade insbesondere im Schwarz-Weiß-Bereich, zu überschärft. Und man sieht auch ganz deutlich, dass bestimmte Fotos KI generiert sind. Insbesondere die Farbfotos sind ja ein bisschen glatt geschliffen, wie mit Schmirgelpapier, und die Porträts wirken eindeutig wie KI-generierte Fotos. Das ist etwas schade. Allerdings, die Schwarz-Weiß-Fotos sind deutlich besser und lohnen wirklich einen kurzen Besuch. Insgesamt 12 große Fotos, ein kleiner Besuch und ein kleiner Abstecher in den Bereich der Universität, und man kann sich einen kurzen Blick in diese Ausstellung gönnen. Ich danke in diesem Sinne diese Woche an Katrin für ihren Hörbeitrag über die Ausstellung in Hamburg im Proxy. Und diesmal muss die Stimme von Chris Marquardt reichen, der uns wieder die Hunderttausenden von Einreichungen erwähnt. Also ich habe damit nichts zu tun. Jedenfalls nicht in dieser Woche.
Doch hast du, Jürgen. Dankeschön. Klasse. Ja, habe ich gerade gemacht, und viele davon kamen tatsächlich wieder von Jürgen. Jürgen hat gesagt, ich reiche jetzt nicht mehr so viele ein, und der kann sich da nicht zurückhalten. Also es ist toll, Jürgen, mach das bitte weiter, weil kalender.happyshooting.de ist tatsächlich cool. Also da passiert einfach unglaublich viel, und es macht einfach Spaß, dann auch ein bisschen zu stöbern. Ich gehe dann teilweise auch einfach auf die Kalender-Website und klick mal auf verschiedene Links und da sind ja alle diese Ausstellungen verlinkt und dann sieht man natürlich auch ein bisschen was über die jeweilige Ausstellung und allein davon kann man schon unglaublich viel mitnehmen.
Ja. Also es ist cool. Es ist jetzt aber auch die neue Seite. Also Chris hat ja, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, geht da hin auf kalender.happyshooting.de. Chris hat eine neue Seite gebaut. Und das ist jetzt nicht mehr eine YouTube-Seite oder so etwas, sondern das läuft jetzt hier tatsächlich auf dem eigenen Server, ist entkoppelt. Die Grafik ist keine Google Maps, das ist eine OpenStreetMap und so weiter. Das ist alles super fluffig, wie sich das bedienen lässt. Es ist schön übersichtlich, das macht wirklich Spaß, da zu stöbern.
Wir haben Google rausgeworfen.
Kann ich euch ans Herz legen. Schaut euch das mal an, wenn ihr noch nicht wieder auf der Seite wart. Das lohnt definitiv.
Richtig, immer gut. Von den Shownotes her verlinkt. Mhm. Und ja, dann kann man hier klicken, wo bin ich? Und dann geht da entsprechend ein Lämpchen an. Warte mal.
Ja, wenn der Browser die Berechtigung hat dafür.
Wenn der Browser die Berechtigung hat, dann könnt ihr tatsächlich sehen, guck hier, da sind ein paar Sachen in der Nähe. Also funktioniert auf jeden Fall.
Ja.
Prächtig. Und in Hannover sind jetzt zum Beispiel zwei Ausstellen. Eine endet in 6 Tagen. Kannst mal sehen. Also, haut rein.
Weitermachen.
Geht da hin und Jürgen, immer schön weitermachen. Wir freuen uns da immer richtig drüber und pflegen die dann auch schön ein.
Genau. So. Wir müssen ja nicht jedes vorlesen, ne?
Machen wir jetzt auch nicht mehr, weil es hat tatsächlich ziemlich an Fahrt aufgenommen, ja. Das Ganze, und das ist schön. Und es dürfen auch andere Menschen außer Jürgen eintragen. Es gibt sehr viele Fotoausstellungen und wenn wir die hier ein bisschen sichtbar machen können, dann haben wir, glaube ich, der Fotografiewelt in unserem Sprachraum schon einiges Gutes getan.
Ja, das denke ich auch. Also ich könnte mir vorstellen, so in Zukunft, müssen wir mal gucken, Chris, wie wir es hinkriegen, dass man einfach, so wie du es jetzt gemacht hast, irgendwie 4 oder 5 Exemplare schließt und dann ansonsten nur sagt, außerdem in welchen Städten oder in welchen Gegenden und dann...
Ganz genau.
Das ist schon schön. Ja, cool.
So, und damit ihr nicht nur gucken geht, sondern auch selber den Arsch hochkriegt, haben wir Aufgaben und es soll heute eine neue Aufgabe geben.
Ja, ganz genau, denn die aktuelle Aufgabe ist ja die Batterieaufgabe. Die läuft jetzt am Donnerstag, wenn ihr das in der Konserve hört, am 29. aus. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Aufgabe, die vom 29. bis zum 12. Februar läuft. Heißt dann Spiel und der Tag ist HSB Spiel. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 29. Januar bis zum 12. Februar 2026 loszieht, ein neues Foto macht, also ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt, aber ein Bild aussucht, wie ihr das Thema Spiel interpretiert, fotografisch. Das Ergebnis ladet ihr dann auf Flickr oder bei Flickr hoch, sagt man sogar, schiebt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Spiel.
So einfach ist das.
Eigentlich schon.
Schön, dann sind wir. Übrigens, die Happy Shooting Gruppe hat, ich glaube, über 3000 Menschen, die da teilnehmen und sind es über 3000? Ja, ich glaube, und ganz, ganz viele Bilder. Also es ist überhaupt schön, da mal so ein bisschen in der Happy Shooting Gruppe rumzuwühlen. Mach das mal einfach. So, wir
haben ja noch was, ne?
Stimmt, wir haben ja noch was. Jetzt wäre ich doch fast schon wieder drüber geprescht. Wir haben natürlich noch ein paar weitere Einreichungen und zwar auf happyshooting.de/hi. Manche davon packen wir ans Ende dieser Sendung und das machen wir jetzt unter anderem mit Marius, der schreibt, hallo Boris, hallo Chris, Hilfe! Meine Highlights sind ausgefressen. Bei der Bearbeitung meiner Bilder stoße ich immer wieder an die Limits meiner Kamera. Ich fotografiere gerne in die Sonne, besonders wenn ich sehr weitwinklig unterwegs bin. Neben wunderschönen Sonnensternen fressen dabei auch die Spitzlichter aus, zum Beispiel im Sonnenstern. Wie geht ihr mit sowas in der Nachbearbeitung um? Textur drüberlegen und minimal färben oder lassen? Fragezeichen. Also, die Sonne, die ist so viel heller als alles, was deine Kamera irgendwie verarbeiten kann. Auch direkte Reflexionen, zum Beispiel auf Chrom oder so.
Stoßstangen von Autos, so alt Oldtimer.
Also alte Autos, genau, sowas. Wird immer ausbrennen. Das ist so und das lässt du so. Ich würde da nichts einfärben, sondern es ist einfach Fakt, dass das passiert. Versuch mal keine Langzeitbelichtungen mit der Sonne zu machen. Aber du schreibst da, dass du besonders sehr weitwinklig unterwegs bist. Das ist natürlich immer die große Gefahr beim Weitwinkel. Wenn ich einen Tele drauf habe, dann kann ich immer sehr schön Ausschnitte rausgreifen, wo dann eben keine direkte Sonne drin ist. Aber in dem Moment, wo du diese Sonnensterne haben möchtest mit einer kleinen Blende und weitwinklig bist, wenn du weitwinklig bist, dann ist die Chance einfach viel, viel größer, dass irgendwelche sehr hellen Sachen mit im Bild sind, weil die Kontraste dann einfach im Gesamtbild, die zwischen den hellen und dunklen Sachen im Bild einfach größer sind. Wirst du nicht vermeiden können über Belichtungen, ist aber auch nicht schlimm bei solchen Sachen. Darf ruhig sein.
Ja, und bei Sonne und Sonnenstern, also mach ruhig mal das Experiment und mach kürzere Belichtungszeiten und niedrigeren ISO-Wert. Also mach das Bild mal so dunkel, wie du es belichten kannst in der Kamera. Dann wirst du immer noch sehen, dass die Sonnensterne wahrscheinlich immer noch überbelichtet sind. Und wenn nicht, dann hast du vielleicht wunderschön goldige Sonnensterne und einen Sonnenfleck, einen goldigen Sonnenfleck irgendwo klein im Bild.
Und der Rest ist schwarz.
Und der Rest ist sehr, sehr dunkel. Das kann trotzdem spannend sein, weil du ja mit den digitalen Bildern heutzutage die Schatten sehr, sehr gut aufhellen kannst, wenn du in RAW fotografierst. Dann kriegst du halt wenn du einfach nur Schatten aufhellst, aber es gibt auch noch Tone-Mapping-Verfahren. Geh mal in den HDR-Modus und geh mal über das Tone-Mapping. Übertreib's nicht. Du kannst ganz schnell kitschige Bilder machen, aber es kann schon sein, dass du da sehr, sehr ansprechende Ergebnisse kriegst. Aber du wirst sehr schnell merken, das sieht alles nicht mehr natürlich aus. Das ist nicht real. Und insofern stimme ich da Chris zu. Sonne ist hell. Lass sie strahlen. Dann ist das eben an der Stelle weiß. Das ist so. Und wenn du es runterziehen würdest, nur an der Stelle. Also erstens ist es fast unmöglich, das zu maskieren, dass du nur die Sonnensterne und den Sonnenpunkt irgendwie mit einer Textur versiehst oder runterziehst. Und am Ende hast du da einfach nur so ein maues Grau und das passt überhaupt nicht zum Rest. Also im Zweifel lass das so. Wenn es dir sehr auf dieses Licht drauf ankommt oder dir andere Spitzlichter ausbrennen, die aber wichtig für dich sind, was weiß ich, irgendwelche Blattreflexe auf Blütenblättern oder so etwas, dann musst du tatsächlich eben so weit in die Unterbelichtung gehen, dass du das, was dir wichtig ist im Bild, korrekt belichtest. Gegebenenfalls mit einem Graufilter, wenn es nicht anders möglich ist. Und den Rest dann eben sanft wieder anheben in der Bildbearbeitung. So würde ich da rangehen.
Im Zweifel einfach mal gucken, wie es andere machen. Schau dir mal Bilder an von anderen Menschen, also Bilder, die andere Menschen gemacht haben, die auch mit sowas umgehen. Und guck mal, wie die es machen. Und dann überleg mal, gefällt mir das so oder gefällt mir das nicht so? Und dann versuch das mal nachzubauen. So, dann hat der Dieter noch im Happy Shooting Slack auf HS Fragen noch Folgendes gefragt. Ihr hattet vor einiger Zeit im Kontext von Klostergeister eine Druckerei genannt, mit der man günstig 20x30 cm Forex etc. drucken lassen kann. Ich überlege hier im Dorf eine Ausstellung von Geschäftstreibenden, die jeder kennt, zum Beispiel Bäcker, Dönerverkäufer und so weiter, zu machen, muss dafür aber natürlich die Kosten gering halten, weil nicht gesponsert.
Mhm. Ist in Ordnung. Wir hatten mal gesprochen über den Anbieter Zor, den empfehlen wir aber nicht mehr, weil da gibt es zu viel Ausschuss. Wir haben aber eine gute Alternative gefunden, und zwar digitaldruck-fabrik.de. Der Bindestrich ist wichtig, weil es noch andere Domains ohne gibt, und das ist was anderes. Also digitaldruck-, also ein Minuszeichen, nicht ausgeschriebene Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. digitaldruck-fabrik.de. Und dort nicht in den Bereich Fotodruck gehen, sondern in den Bereich Werbedruck. Und dort im Bereich Werbedruck gibt es eben zum Beispiel Forex. Das ist, glaube ich, per Standard auf 3 mm Stärke. Das würde ich mal hochsetzen auf 5 mm. Dann stehen die besser und ist nicht so wellig. Und da kannst du Seitenmatt 20x30 drucken. Und da bist du irgendwie bei unter 4 Euro für ein Bild. Und Alternative wäre noch ein bisschen teurer, aber dann auch so im Bereich 5 Euro, 6 Euro pro Druck. Das eine ist Meinfoto. Oder meinfoto.de, und das andere ist foto.online. Aber der günstigste war tatsächlich digitaldruck-fabrik.de. Da hatte ich auch bestellt für Klostergeister. Ich hatte das hier mal getestet und war da sehr zufrieden. Und die Ergebnisse waren sehr nah an dem, was ich auch von Zor vorher kannte. Genauer hatte ich das beschrieben in der Episode 792. Da kannst du noch mal nachhören. Und auch in der Episode 791, da haben wir mal so verschiedene Alternativen besprochen, aber die genannten hier sind die günstigsten.
Gut. Dann sage ich mal, reicht jetzt für heute. Ist genug.
Fand ich auch.
Habt eine schöne Woche. Ich bin total gespannt, wie das jetzt am Donnerstag mit dem Online-Workshop laufen wird. Drückt mir mal da die Daumen und
ganz fest. Ich bin sehr gespannt.
Genau, und wir sind dann trotzdem aber am Dienstag natürlich wieder da mit einer neuen Folge von Happy Shooting, wo Sie Boris sagen hören.
Ich kriege mich gar nicht mehr ein hier.
Das ist gut. Dann macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.